SWR 2 Wissen.
Es ist Mittag auf dem Padre Angelo-Gipfel in Minas Gerais im Südosten Brasiliens. Ein sanfter Wind weht, Wolken gleiten über den hellblauen Himmel. Es sind 25 Grad. Reginaldo Vasconcelos, Geographielehrer und Hobbybotaniker, klettert über Spalten und Felsen. Er ist früh losgegangen und schon 3 Stunden unterwegs. Je höher er steigt, desto kleiner werden die dunkelgrünen Kaffeeplantagen und hellgrünen Weideflächen unten im Tal. An einem senkrechten Felshang zieht Reginaldo Vasconcelos sich an einer rostigen Leiter hoch. Er ist nicht zum ersten Mal hier oben. Reginaldos Augen leuchten. Er ist oben angekommen und ein wenig außer Puste. Er läuft um die Bergspitze herum zu einem Abhang und hält Ausschau nach der fleischfressenden Pflanze. Da ist sie. Ihre rötlichen, länglichen Blätter glänzen im Sonnenlicht. An den Blatträndern ragen winzige, feuchte Tentakel in die Luft. Reginaldo fotografiert.
Você vê que essa planta é muito gulosa.
Diese Pflanze ist so gierig. Ich glaube, sie futtert mehr als ich und bekommt auch noch besseres Essen. Jetzt fliegt ein Insekt heran. Aufgepasst! Um ein Haar ist das Tierchen am klebrigen Blatt hängen geblieben. Wenn es sich nicht vorsieht, landet es im Magen des Sonnentaus, der Drosera magnifica.
Familie, Gattung, Art. Wie Biologen Ordnung halten. Eine Sendung von Gudrun Fischer.
Reginaldo Vasconcelos hat diese Pflanze entdeckt. Ihm ist es zu verdanken, dass sie wissenschaftlich beschrieben wurde. Aber die Taxonomie, die wissenschaftliche Beschreibung und Einteilung von Tieren und Pflanzen in ein festes System, steht vor enormen Schwierigkeiten.
Sie rollt manchmal das lange, schmale Blatt um ein Insekt. Das macht sie nicht oft, aber hier ist es zu sehen, wie ein eingerolltes Sandwich. Und mittendrin liegt die Beute.
Reginaldo Vasconcelos hat den Sonnentau zufällig entdeckt.
Ich fand sie sehr kurios, viel größer als andere fleischfressende Pflanzen, die ich während meiner Expeditionen gesehen hatte. Da beschloss ich, sie zu fotografieren. Und ich stellte das Foto auf eine Facebook-Seite, auf der Leute sich austauschen, die sich für fleischfressende Pflanzen begeistern. Die Seite nutzen auch Fachleute.
Reginaldo Vasconcelos interessiert sich eigentlich vor allem für Orchideen. Aber auf diesem Berg entdeckte er Ende 2012 eine fleischfressende Pflanze. Ihr Durchmesser variiert zwischen einem halben und 1,5 Metern. Sie steht auf einem krautigen, sich schlängelnden Stiel. Reginaldo Vasconcelos war in den letzten 5 Jahren oft hier oben. Er besucht ihn gerne, seinen prächtigen Sonnentau. So die Übersetzung des lateinischen Fachnamens Drosera magnifica. Hier, unterhalb des höchsten Punktes des Padre Angelo-Bergs, senkt sich eine Mulde. In ihr wächst eine Art Trockenrasenvegetation. Zwischen den Felsbrocken blühen Orchideen und Bromelien. Bäume wachsen hier keine. Nur ein paar verkrüppelte Büsche hangeln sich am Felsengrat entlang. Es ist sehr still hier oben. Kaum ein Vogel schwingt sich über die Felsen. Dafür summen Insekten.
Da an der Pflanze klebt ein Insekt. Es ist gerade an den Tentakeln des Sonnentaus hängen geblieben. Immer wenn eine Beute an den Tentakeln, die mit einer klebrigen Substanz überzogen sind, haften bleibt, fängt sie an, um sich zu schlagen. Aber dadurch verheddert sie sich noch mehr. Wenn das Tier dann die Kräfte verlassen und es stirbt, beginnt die Pflanze den Abbauprozess. Ich glaube, da hängt eine Art Schwebfliege. Durch die Aufwinde wehen die Insekten zu den Pflanzen. Das ist ja ein steiler Abhang. Und genau hier sitzen viele Exemplare dieses Sonnentaus. Sie leben eigentlich nur an dieser und an noch einer anderen Stelle des Berges. Jetzt ist sogar ein großer Käfer an der Pflanze kleben geblieben. Die Insekten werden vom Wind hier heraufgeblasen und treffen direkt auf die Blätter des Sonnentaus. Ich glaube, weil die Pflanze diesen Vorteil hat, mit dem Wind und den vielen Insekten, deswegen ist diese Sonnentauart so groß geworden.
Eigentlich ist es erstaunlich, dass die Pflanze hier so gut gedeiht, denn der Boden gibt nicht viel her.
Die Erde auf diesem Berg ist sehr arm an Nährstoffen. Außerdem hat sie einen niedrigen pH-Wert, ist also sauer. Die anderen Pflanzen sehen mickrig aus. Ihre Blätter sind verkümmert. Trotzdem wächst hier oben diese große, fleischfressende Pflanze. Ihre Strategie, sich ihre Nährstoffe über die Insekten aus der Luft einzufangen, ist effizient. Sie gedeiht trotz des nährstoffarmen Bodens prächtig.
Reginaldo Vasconcelos hatte 2012, gleich nach seiner Entdeckung, ein Foto des Sonnentaus auf Facebook gepostet. Daraufhin meldete sich der Biologe Paulo Gonella bei ihm. Er schrieb an der staatlichen Universität von Sao Paulo gerade seine Doktorarbeit über einige Arten der Gattung Sonnentau.
Reginaldo war wirklich hilfsbereit. Er hat mir sofort verraten, wo und wann er das Foto gemacht hatte. Zu meiner Überraschung war das eine Stelle, wo ich niemals gedacht hätte, einen Sonnentau aus dieser Gruppe zu finden. Ich war ganz schön aufgeregt und habe das Foto meinem Kollegen Fernando Rivadavia gezeigt, der auf fleischfressende Pflanzen spezialisiert ist. Wir waren sehr neugierig und wollten die Pflanze an dem Ort sehen, wo sie wächst.
Die Gegend um den Padre Angelo Berg wird nur zweimal die Woche von einem klapprigen Bus angefahren. Die Straßen sind nicht unbedingt für Autos geeignet. Viele Leute haben Motorräder. Damit kommen sie bei gutem Wetter in einer Stunde in die nächste Stadt.
Wir fuhren in der Regenzeit hin. Die Straßen in der Umgebung des Berges sind Erdstraßen. Nach der letzten Stadt vor dem Berg geht es einen Hang hinauf. Und weil es regnete, war der Hang unheimlich matschig. Unser Auto rutschte wieder hinunter. Wir hatten keinen Vierradantrieb. Wir mussten den Wagen stehen lassen und gingen bei Regen zu Fuß weiter. Dann kamen wir endlich an den Fuß des Berges zum Haus von Edgy Nilsson, der uns auf den Berg führen wollte. Obwohl es schon spät war, sind wir mit ihm los. Und ich weiß immer noch, wie ich mich fühlte, als wir oben ankamen. Erst sahen wir die Pflanze nicht. Und auf einmal war sie da und wir waren wie erstarrt. Im Vergleich zu anderen Sonnentauarten ist sie sehr groß. Sie fällt in der Vegetation total aus dem Rahmen. Die benachbarten Pflanzen sind grün und der Sonnentau ist rötlich. Dort oben lebt eine große Population, aber sie ist vollkommen auf einen kleinen Bereich des Berges beschränkt. Wir waren so glücklich, dass wir die Pflanze live sehen und untersuchen konnten.
Weltweit wurden bisher 240 Arten aus der Familie der Sonnentaugewächse entdeckt. In Brasilien sind es 35 Arten. Die meisten davon wachsen im Staat Minas Gerais und sind endemisch. Das heißt, sie gibt es ausschließlich dort. In Mitteleuropa, also auch in Deutschland, gibt es nur drei Sonnentauarten: den rundblättrigen, den mittleren und den langblättrigen Sonnentau. Diese bis zu 5 cm großen Pflanzen kommen vor allem in Feuchtgebieten und Mooren vor und stehen unter Naturschutz. Von den vielen Millionen Blütenpflanzen auf der ganzen Welt sind nur 800 fleischfressend. Sie sind eine Ausnahme im Reich der Pflanzen. Notwendige Nährstoffe holen sie sich über kleine Insekten, die an ihren Blättern haften. Manche fleischfressenden Pflanzen haben Blätter, die zu einer Art Kanne umgebildet sind. Auf den Blättern oder in diesen Kannen liegen Drüsen, die Enzyme absondern und die verdauen die Beute.
Nachdem die Enzyme diese Beute verflüssigt haben, diese flüssigen Bestandteile, die vor allem Stickstoff und Phosphor enthalten, die werden einfach durch die Blattoberfläche aufgenommen, durch diese Drüsen, die sitzen also an Leitbündeln dran und die Drüsen nehmen das auf. Diese Insekten sind einfach wie fliegende Düngetabletten für die.
Andreas Fleischmann ist promovierter Taxonom, also Pflanzensystematiker an der Botanischen Staatssammlung der Universität München. Taxonomen sind Biologen, die Pflanzen oder auch Tiere in ein streng geordnetes, gut nachvollziehbares System einteilen. Die Pflanze vom Gipfel in Brasilien gehört zum Beispiel der Gruppe der fleischfressenden Pflanzen an. Allerdings sind nicht alle fleischfressenden Pflanzen miteinander verwandt. Die Karnivorie, also die Fähigkeit, Tiere zu verdauen, hat sich unabhängig voneinander in verschiedenen Pflanzenfamilien ausgebildet. Die Familie ist eine der elementarsten Stufen im verzweigten System der Pflanzen. In einer Familie sind meist viele Gattungen verankert und jede Gattung hat einige oder auch viele Arten. Über dieses stammbaumartige System werden die Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Pflanzen dargestellt. Der Grundbaustein im Reich der Lebewesen ist die Art. Das Kennzeichen einer Art ist, dass sie über ihre Pollen ein anderes Exemplar derselben Art befruchten kann. Zwei Exemplare verschiedener Arten können sich nicht gegenseitig befruchten.
Die Systematik und die Verwandtschaftsbeziehungen, die haben immer ein bisschen was Trockenes, Staubiges, Altes. Aber ich arbeite mit fleischfressenden Pflanzen und parasitischen Pflanzen. Da bewegt sich was, die locken die Tiere an, diese mordlustigen Pflanzen. Da kann man die Leute ein bisschen mehr begeistern.
Andreas Fleischmann ist auf die Gruppe der fleischfressenden Pflanzen spezialisiert. In Deutschland, sagt er, leben 7 fleischfressende Wasserschlaucharten, 3 Sonnentauarten und 2 fleischfressende Fettkrautarten. Wegen seiner Kenntnisse hat Paolo Gunella den Taxonom Fleischmann um Mitarbeit bei der Klassifizierung und Beschreibung der neuen Pflanze aus Brasilien gebeten. Andreas Fleischmann hat den neuen Sonnentau bisher nur auf Fotos oder getrocknet gesehen. Er will in den nächsten Monaten endlich nach Brasilien reisen, den Berg erklimmen und die Drosera magnifica in ihrer natürlichen Umgebung besuchen.
Uns war natürlich sofort klar, dass das eine neue Sonnentauart ist, die bisher wissenschaftlich noch nicht beschrieben wurde. Aber es hat auch ein halbes Jahr oder ein bisschen länger gedauert, bis die beiden brasilianischen Kollegen endlich auf diesem Berg dann oben waren, bis sie die Exkursion organisiert haben.
Von den Behörden die Genehmigung zu bekommen, ein paar Belegexemplare zu sammeln, das dauert. Nicht jeder bekommt die Erlaubnis. Die meisten Sonnentauarten sind selten und streng geschützt. Zur Expedition trug Paolo Gunella dann Stapel von Zeitungspapier und dicke Pappen auf den Berg, um seine Belegexemplare der Drosera magnifica dazwischen zu legen. In seinem Institut angekommen, wurden die Pflanzen bei 90 Grad in einem Spezialofen getrocknet. Jetzt liegen sie im Herbarium, also der Sammlung getrockneter Pflanzen des Botanischen Instituts in São Paulo. Für eine wissenschaftliche Beschreibung einer neuen Art sind ein veröffentlichter Fachartikel und mindestens ein Referenzbeleg, also eine getrocknete Ausgabe der Pflanze, in einem großen Herbarium vonnöten.
Es liegt ein weiterer Beleg, also es wurden mehr als ein Exemplar gesammelt in Minas Gerais im Herbarium und eine hier in München.
Auf einem Herbarblatt werden neben der Pflanze die Angaben über den Fundort und eine Beschreibung des Aussehens der Pflanze vermerkt. Denn beim Trocknen gehen die Farben verloren. Es war der schwedische Naturforscher Carl von Linné, der sich eine Bestimmungsmethode für Pflanzen ausdachte und deshalb heute als Begründer der modernen Taxonomie gilt. 1735 veröffentlichte er seine Schrift Systema Naturae über die Klassifizierung im Naturreich. In Linnés binärer Nomenklatur, also zweiteiliger Namensgebung, ist der erste Name der Gattungsname. Bei den Sonnentaugewächsen ist das Drosera. Der zweite Teil des Namens ist ein die Pflanze charakterisierendes, lateinisiertes Adjektiv. Zum Beispiel heißt der spiralblättrige Sonnentau Drosera spiralis. Manchmal aber ist der zweite Name eine lateinisierte Version des Namens des Entdeckers. Higinaldo Vasconcelos wurde bereits in einigen Pflanzennamen verewigt.
Es gibt ein paar Bromelien und ein paar Orchideen mit meinem Namen. Zum Beispiel die Bromelien Alcantarea vasconcelosiana und Orthophytum vasconcelosianum oder die Orchidee Pseudolelia vasconcelosiana. Aber das ist mir nicht wichtig. Ich bin da nicht so eitel. Es sind die Forscher, die sagen, du hast 50 Pflanzen entdeckt. Wir geben jetzt dieser Pflanze deinen Namen. Das ist nur gerecht. Ich habe wirklich schon so um die 50 Pflanzen entdeckt, aber das ist doch egal. Ich lege auf den Namen keinen Wert. Viel wichtiger ist, dass eine neu entdeckte Pflanze studiert wird, dass die ganze Welt sie kennenlernen kann, dass sie einen Namen und eine Identität bekommt. Das allein ist mir wichtig.
Und In der Taxonomie geht es nicht nur um die Bestimmung neuer Pflanzen. Sie ist ganz allgemein die Lehre der Verwandtschaftsbeziehungen von Arten. Studierende der Biologie lernen in Bestimmungskursen, wie sie verschiedene Arten erkennen und wie sich diese voneinander unterscheiden. Ohne eine Blüte kann eine Pflanze kaum bestimmt werden. Bei vielen sogenannten höheren Tieren wie Wirbeltieren ist es einfacher. Sie haben viele morphologische Unterscheidungsmerkmale, sind also optisch zum Beispiel in Bezug auf ihr Skelett verschieden. Aber das gilt nicht für alle Tiere. Je kleiner, desto schwieriger. Juliane Filser, Professorin für Ökologie an der Uni Bremen, benutzt in ihrem Kurs Formenkenntnis der Tiere mit Schwerpunkt auf wirbellose Tiere ein paar kleine Tricks, um das Interesse der Studierenden zu wecken.
Da holen wir uns auch mal einfach aus der Zoohandlung irgendeinen großen tropischen Tausendfüßer, der dann irgendwie so 20 Zentimeter groß ist und den man sich so über die Hand laufen lassen kann. Alles, was verborgen lebt und was klein ist, das wurde nicht beschrieben. Also Linné hat ja die erste große Systematik verfasst im 18. Jahrhundert. Der hat natürlich erstmal das beschrieben, was man so sehen konnte. Das war schon ganz beachtlich, aber was wir heute wissen im Vergleich zu dem, was Linné beschrieben hat, das sind riesige Unterschiede. Also zum Beispiel gibt es weltweit so rund 800 Marienkäferarten.
Bei vielen Insektenfamilien sind bisher nur Bruchteile der Arten bekannt, sagt Juliane Filser. Bisher beschrieben sind etwa 1 Million Insektenarten. Wenn, wie beim Sonnentau in Brasilien, eine neue Pflanze entdeckt wird, ist es wichtig, auch ihr Zusammenleben mit anderen Pflanzen und Tieren, vor allem mit Insekten, zu untersuchen. Denn das kann Aufschluss darüber geben, wie sie besser geschützt werden kann. Viele Pflanzen sind von Insekten außerordentlich abhängig. Sie bestäuben sie, sie verbreiten ihre Früchte in der Natur und so weiter. Da profitieren beide Seiten von der Zusammenarbeit. Das Insekt saugt den Pflanzennektar, dafür transportiert es die Pollen auf die nächste Pflanze. Doch Paolo Gonella fand auf dem neu entdeckten Sonnentau eine Art Parasitismus, der dem Sonnentau selbst gar nichts bringt. Er entdeckte auf ihren Blättern eine Larve, die nicht kleben blieb, die nicht starb und nicht verdaut wurde. Er nahm die Larve mit ins Labor, ließ sie schlüpfen und sah, dass es sich um eine Schwebfliege handelte, eine sogenannte Toxomerus basalis.
Eine Schwebfliege, das ist eben eine Untergruppe der Fliegen. Das ist zum Beispiel eine Gruppe, die man ganz gut an ihrem Verhalten erkennen kann. Die stehen in der Luft und dann machen sie so ruckartige Bewegungen nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Und Schwebfliegen tarnen sich häufig. Sie tun, als ob sie giftig wären, sind es aber nicht. Häufig denken Leute, sie haben eine Wespe vor sich, es ist aber eine Schwebfliege. Und sie haben sehr, sehr vielfältige Nahrungsweisen. Gerade die Larven gibt es unter anderem Blattlausräuber unter den Schwebfliegen.
Um die Evolution, die Entwicklung von Tieren und Pflanzen als Ganzes zu begreifen, ist die Systematik unabdingbar. Beim Einordnen einer neuen Spezies oder einer neuen Art in die Nomenklatur gibt es festgelegte Regeln. Immer wird dabei auch nach Vorläufern eines Tieres oder einer Pflanze geschaut. Andere Kennzeichen für eine Art können Verhaltensweisen sein. Zum Beispiel ist die Schwebfliegenlarve auf der Drosera magnifica ein sogenannter Kleptoparasit. Sie frisst das Gleiche wie die Pflanze, auf der sie lebt.
Die Larve parasitiert nicht direkt an der Pflanze, sondern ernährt sich von der Beute des Sonnentaus. Wie ein Dieb raubt sie dem Sonnentau die Beute.
Am Botanischen Institut der Universität Sao Paulo. Leise rauscht die Aircondition und spendet kühle Luft. Draußen ist es schwül, ein Sommergewitter braut sich zusammen. Doch davon ist hier drinnen nichts zu spüren. An langen Tischen sitzen Forscherinnen und Forscher. Vorsichtig blättern sie in großen Mappen aus Pappe. Auf dickes Papier sind getrocknete Pflanzen geklebt. In diesen Räumen arbeitet der Biologe Paolo Gonella. Erst vor kurzem hat er seine Doktorarbeit über eine Untergruppe des Sonnentaus geschrieben.
In den Metallschränken lagern die Pflanzen. Sie sind mit Klebestreifen ganz vorsichtig auf Pappe aufgeklebt.
Paolo Gonella betätigt eine Kurbel an einer Reihe schwerer Metallschränke. Sie stehen auf Rollen und gleiten auseinander. Der Botaniker öffnet eine Tür und holt einen Stapel Mappen heraus. Schon mit Beginn seiner Masterarbeit vor 8 Jahren begann Paolo Gonella mit der Forschung an der Sonnentaugattung Drosera. Er öffnet einen Pappumschlag und betrachtet die getrocknete, nun braun und unscheinbar wirkende Pflanze. Er macht sich Sorgen um seinen Sonnentau.
Atualmente ela está categorizada.
Jetzt schon gilt dieser wunderbare, neu entdeckte Sonnentau als vom Aussterben bedroht. Denn er hat diesen engen Verbreitungsrahmen und insgesamt eine kleine Population. Er wird dort auf dem Berg von invasiven Pflanzen bedroht. Und wir haben Angst, dass er Ziel von illegalen Pflanzensammlern wird. Es gibt viele Leute, die fleischfressende Pflanzen aus der Natur entnehmen, sie züchten und illegal verkaufen. Allerdings sind sie extrem schwer zu kultivieren.
Gonella zeigt auf die Schränke.
Das ist die Sammlung des Herbariums der staatlichen Universität von São Paulo. Hier lagern die gepressten, getrockneten und auf Pappe geklebten Pflanzen. Sie dienen den Studien in verschiedenen biologischen Teilgebieten. Wir haben hier hauptsächlich Pflanzen der Trockenrasenvegetation von Minas Gerais, aber auch aus dem Staat São Paulo und anderen Gebieten Brasiliens.
Die Pflanze muss beim Trocknen Blüten tragen, denn spätere Studien sollen es erlauben, auch winzige DNA-Proben aus den Blüten zu entnehmen. Die getrockneten Pflanzen dürfen nicht schimmeln und es dürfen darauf keine Insekten überleben. In berühmten Herbarien wie dem New Yorker Herbarium, dem Kew Herbar in London oder dem des Botanischen Gartens in Rio de Janeiro lagern Herbarblätter, die über 100 Jahre alt sind. Herbarblätter zu erstellen ist eine alte taxonomische Methode, die Paolo Gonella in Brasilien permanent anwendet. Eine neue lernte er vor 2 Jahren bei Andreas Fleischmann in München. Er nahm dort die molekularbiologische Bestimmung des neuen Sonnentaus vor und verglich ihn mit 2 anderen Arten, die besonders nah verwandt schienen. Die genetischen Sequenzen waren sich sehr ähnlich, was bestätigte, dass der großblättrige Sonnentau Drosera graminifolia und Drosera spiralis, der spiralblättrige Sonnentau, tatsächlich enge Verwandte von Drosera magnifica sind. Diese beiden Arten aus einer anderen Gegend in Minas Gerais sind schon seit mehr als 150 Jahren bekannt. Paolo Gonella sequenzierte das gesamte Genom und bekam damit den genetischen Fingerabdruck der Drosera magnifica. Es sei heute in der Taxonomie üblich, auch molekularbiologisch zu arbeiten, erklärt Andreas Fleischmann. Das soll die Beschreibung von Ähnlichkeiten in Bezug auf den Bau der Blätter, Anzahl der Staubfäden, Aufbau der Samen und Früchte, Behaarung und so weiter untermauern. Die konventionelle Beschreibung einer Pflanze erfolgt mit bloßem Auge, mit Hilfe einer Lupe oder eines Binokulars. Das wollen aber nicht mehr viele machen, erklärt Fleischmann.
Von den Studenten her, die meisten entscheiden sich, diese moderneren Methoden zu machen, weil das natürlich einfach auf dem Arbeitsmarkt besser ist, wenn man das auch beherrscht. Und das ist auch ganz klar, um Fördergelder zu kriegen oder um wissenschaftliche Publikationen zu machen, sind diese neueren Methoden natürlich auch immer ein bisschen gefragter. Wobei die molekulare Systematik, also so Stammbaumberechnung, das ist mittlerweile auch schon wieder ein alter Hut. Also momentan vergleicht man dann schon ganze Genome, also die gesamte Erbinformation. Das sind natürlich riesige Datenmengen, wo man dann auch Bioinformatiker braucht, die diese Datenmengen verarbeiten können.
Egal mit welcher Methode. Es ist ein weiter Weg, bis eine neu entdeckte Pflanze beschrieben ist. Bei Drosera magnifica dauerte der Prozess 2 Jahre. Erst musste eine wissenschaftliche Zeichnung bei einem Zeichner in Auftrag gegeben, dann der Artikel geschrieben, von Fachleuten überprüft und veröffentlicht werden.
Unser Artikel hat viel Wind gemacht, denn der Titel war unüblich für einen wissenschaftlichen Beitrag. Wir nannten ihn Drosera magnifica, die größte Sonnentauart auf dem amerikanischen Kontinent, mit Hilfe von Facebook entdeckt.
Denn ohne den Facebook-Post von Reginaldo Vasconcelos wäre die neue Art womöglich nie gefunden worden. Im Fachartikel über die neue Sonnentauart wird Reginaldo Vasconcelos, der eigentliche Entdecker, nur in einer Fußnote genannt. Dabei kommt die Taxonomie, egal ob Tier- oder Pflanzensystematik, nicht mehr ohne Hobbyfachleute aus.
Ich würde sagen, mindestens die Hälfte der Experten für fleischfressende Pflanzen, das sind Leute, die zwar einen botanischen Hintergrund haben, aber die nicht hauptberuflich Botaniker sind. Und die machen dann auch sehr, sehr gute Arbeit. Auch in anderen Fächern der Taxonomie, gerade bei den Insekten, zum Beispiel bei den Entomologen, ist es so, dass da, glaube ich, mehr als die Hälfte sind sozusagen Fachlaien.
Ohne diese Fachlaien, die wie Reginaldo Vasconcelos viel in der Natur unterwegs sind und ein gutes Auge für Neues und Besonderes haben, wäre die Taxonomie am Ende. Denn sie leisten unschätzbare Dienste auch bei der wissenschaftlichen Beschreibung neuer Arten. Leider ist inzwischen kaum mehr Geld für aufwendige botanische Expeditionen vorhanden. Nur noch selten gibt es Camps in Wäldern oder auf Bergen, wo Forscherinnen und Forscher zwischen den Pflanzen liegen und sie mit einer Lupe betrachten. An zoologischen und botanischen Instituten gibt es kaum mehr Lehrstühle, die sich mit der Systematik befassen. Eine groß angelegte Petition für mehr Taxonomieprofessuren in Deutschland, die viele Fachleute unterschrieben haben, fruchtete nicht. Juliane Filser von der Uni Bremen befürchtet, dass die Taxonomie in der akademischen Welt vor dem Aussteht.
Wir sagen, nach dem Artensterben kommt das Expertensterben. Und das haben wir jetzt in der Zoologie und gerade bei den Wirbellosen ist es schon ganz dramatisch. Die, die es können, sind oft uralt. Ne? Das ist ein echtes Drama. Da gibt es auch botanische Gärten, also immer forschungsbasiert. Und es gibt einige wenige vernünftige Universitäten, die also wirklich noch darauf achten, dass sie die Systematik hochhalten können.
Mit dem Aussterben der Taxonomie geht viel Artenwissen verloren, das früher über Expeditionen und Bestimmungskurse von erfahrenen Leuten in der Botanik oder Zoologie an Jüngere weitergegeben wurde. Trotz aller Interdisziplinarität, Andreas Fleischmann glaubt, dass die Taxonomie einfach aus der Mode gekommen ist.
Das Interesse ist generell da, aber die Leute sind natürlich auch Realisten und die wissen, dass die Jobsituation gerade in der Taxonomie nicht ganz so gut ist. Und momentan sind halt aktuellere Themen eher, wenn die Leute in die Ökologie gehen, Richtung Umweltschutz, in die Mikrobiologie, in die Genetik.
Immerhin ist der neue Sonnentau in Brasilien schon wissenschaftlich beschrieben. Denn andere Pflanzen und Tierarten verschwinden durch Umweltzerstörung, noch bevor sie überhaupt entdeckt werden.